Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Leserinnen und Lesern, den Rezensenten meines Buches, den Menschen, meinen Ehemann, Maren und Alexander, Antje Dreis, Nicole, die mir Mut machen, mir Kraft geben und dem überschaubaren Kreis an Menschen, die mich bei meiner Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Ohne euren Zuspruch, ohne eure Anteilnahme wäre mir im Kampf gegen die behördliche Übermacht vielleicht schon so manches Mal die Kraft ausgegangen. Ich danke Olaf Junge, dem Geschäftsführer des Underdog Verlages, für seine Unterstützung, dass du hinter mir stehst, hinter uns stehst, das werde ich dir nie vergessen. Ein ganz herzlicher Dank, auch mit lieben Grüßen und Küsschen, gilt an dieser Stelle Nora Feeling, eine als Ausnahmetalent zu bezeichnende Bloggerin und Autorin. Mit ihren tiefgründigen Texten spricht sie Menschen an, macht ihnen Hoffnung und Mut. Durch das regelmäßige Verbreiten meiner Beiträge in den sozialen Netzwerken unterstützt sie meine Aufklärungskampagne in einer Zeit, in der Menschenrechtsverletzungen in Deutschland von politischen Verantwortungsträgern anstandslos und ohne Scham mit einem Mantel des Tabus umhüllt werden. Dem bekannten Romanautor Gabriel Wolkenfeld, dem Initiator der aktuell laufenden internationalen Wanderausstellung nach dem Ende der Geschichte, danke ich dafür, dass den zahlreichen Opfern der Psychiatrie Neubrandenburg und Ueckermünde Aufmerksamkeit über den nationalen Grenzen hinaus zuteilt wird. Und bevor ich in wenigen Momenten mit meinem Vortrag beginne, begrüße ich Claudia Beck. Claudia ist mittlerweile eine Freundin geworden. Claudia und ich mussten Ärzte erleiden, die unser Bild vom Mediziner als einem humanistischen, wertenverpflichteten Heilkundler, für den das Wohl und die Sicherheit der ihm anvertrauten Patienten oberstes Gebot ist, je und nachhaltig zerbrochen haben. Diese uns miteinander verbindende Erfahrung haben wir auf unterschiedliche Arten und Weisen gemacht. Gemeinsam ist uns, dass die von uns zu tragenden Folgen in allen Fällen verheerend waren. Wir haben Ärzte ohne Heilungsabsicht erlebt. Ärzte, die Grenzen missachtet haben, Grenzen der Ethik und Grenzen des Rechts. Unsere Lebensbahnen wurden durchkreuzt von Ärzten, die hilfesuchende, schutzbedürftige Menschen zu Objekten gemacht haben. Die ihnen übertragene Verfügungsgewalt über die Körper ihrer Patienten missbraucht haben, wie zum Beispiel im Fall der 20-jährigen Tochter Melissa von Claudia Beck, die in einer psychiatrischen Fachklinik als Notfall im lebensbedrohlichen Zustand einer kostensparenden Behandlung durch medizinische Laien überlassen wurde. Eine Behandlung, die sie nach Entlassung nur um 4 Stunden überlebte. Und heute sitze ich hier, um nur wenige Monate vor dem 17. Juni 2018, der Tag, an dem vor 21 Jahren alles begann, über die Stimmen der übrig Gebliebenen zu sprechen, in der Hoffnung, Menschen zu finden, die meine Aufklärungsarbeit aktiv unterstützen. Als die ARD 1993 die Reportage Die Hölle von Ueckermünde, Psychiatrie im Osten ausstrahlte, war das Medienecho gewaltig. Die unmenschlichen Unterbringungsmaßnahmen in den Psychiatrien der ehemaligen DDR sorgten für Entsetzen. Was war entsetzlicher? Die Argumentation des interviewten Personals, die Unterbringungsmaßnahmen als solche oder der Anblick der verängstigten Frauen und Männer, die seit Jahren kaum Tageslicht zu Gesicht bekommen hatten, teilweise nackt, regungslos in Ecken kauerten oder gutturale Laute ausstoßend über den blanken Boden krochen. Dem öffentlichen Ausschrei folgte die öffentlichkeitswirksame Beschwichtigung. Auf die Aufdeckung der schlimmen Verhältnisse schien zugleich deren sofortige Unterbindung zu folgen. Tatsächlich blieben sie jedoch hinter den verschlossenen Türen weitgehend dieselben, wie ich als Autor des Buches Die Stimmen der Übriggebliebenen noch im Jahr 1997 leidvoll an Leib und Seele erfahren musste. Damals erlebte ich dort als 17-Jähriger statt Zuwendung und Aufmerksamkeit völlige Missachtung meiner Empfindungen, Gewalt und Zwang in einer existenziellen Krise, in die mich das Erleiden einer von Todesangst begleiteten Tumorerkrankung gestürzt hatte. Zusammen mit der Verunsicherung, die ich im Hinblick auf die Frage der Offenlegung meiner Homosexualität empfand. ausgeübt und veranlasst von Medizinern aus Neubrandenburg, deren skandalbelastete Vorgeschichte sie zu dem Zeitpunkt bereits längst aus ihrem Berufsfeld hätte katapultiert haben müssen. So zum Beispiel den Psychiater Dr. Rainer Gold, dessen kriminelle Machenschaften, in die er in der Wilhelm-Griesinger-Klinik in Berlin-Marzahn verwickelt war, schon 1991 vom Spiegel aufgedeckt wurden. Er war unmittelbar beteiligt daran, dass an nichts ahnenden Patienten ohne Einwilligung bedenkenlos neuartige Medikamente ausprobiert wurden. Ungeachtet der damit verbundenen Gefahr möglicher Gesundheitsschäden bzw. potenziell tödlicher Nebenwirkungen für diese. Aber nicht nur an Medikamententests war Dr. Rainer Gold beteiligt. Im Jahr 2006 enthüllte Gold als Laudator gemeinsam mit dem noch heute amtierenden Bürgermeister Andreas Grund öffentlich eine Gedenktafel zu Ehren des Psychiaters Emil Krepelin und lobte dessen wissenschaftliche Errungenschaften. Für die psychiatrische Fachwelt nannte Gold, der mit seiner Frau Karin, ebenfalls Psychiaterin, in einer gemeinschaftlichen Doktorarbeit zum Thema Alkoholismus und Zwangseinweisung promoviert hatte, Krepelins Prägung der Klassifikation psychischer Störungen und Krepelins Krankheitssystematik. Krepelin war einer der eifrigsten Förderer der wissenschaftlichen Alkoholismuserforschung, betonte Gold. Während diese Gedenktafel in der Glambecker Straße 14 in Neustrelitz noch heute angebracht ist, mahnt Bundesverdienstkreuzträger Dr. Peter Lehmann die überfällige öffentliche Verurteilung Krepelins als einen der ideologischen Wegbereiter des psychiatrischen Massenmordes während der Hitler-Diktatur an. In seinen Schriften verunglimpft Krepelin Juden, stellt obskure Thesen über für ihn Andersartige und Homosexuelle auf und formuliert Todeswünsche gegen psychiatrische Patienten, die als Ergebnis vom psychiatrischen Massenmord mit Hunderttausenden Ermordeten führten. Seit langer Zeit versuchen Dr. Peter Lehmann und ich, diese Gedenktafel entfernen zu lassen. Auf die mehrfach an den Bürgermeister Andreas Grund formulierte Bitte, auch durch Peter Lehmann, die Gedenktafel abzumontieren bzw. mit den auch zu eben vorgetragenen Hinweisen zu versehen, lehnt Bürgermeister Grund ein Entfernen der Gedenktafel ab. Diese Ignoranz politischer Verantwortungsträger begegnet mir seit Jahren, insbesondere wenn ich danach frage, was aus den in der Reportage »Die Hölle von Ueckermünde, Psychiatrie im Osten« gezeigten Menschen geworden ist. Während die in meiner Geschichte von den Behandlungsmaßnahmen Betroffenen nach meiner Kenntnis heute entweder nicht mehr leben oder zur gesellschaftlicher Teilhabe nicht mehr fähig sind, ist das damals tätige Personal auch heute noch aktiv, direkt vor Ort oder an anderer Stelle. Bemühungen um Aufarbeitung der damaligen Vorfälle bzw. der Klärung des Verbleibs dieser Menschen scheitern am zähen Widerstand der Behörden, in deren Macht es liegt, den Weg hierfür freizumachen oder zu blockieren. Wenn letzteres der Fall ist, wie die Behandlung der von mir 2016 beim Landtag in Mecklenburg-Vorpommern eingereichten Petition zeigt, scheint dies nicht völlig unabhängig von der Tatsache zu sein, dass der mit der Petition befasste gegenwärtige Gesundheitsminister Harry Glawe selbst vor der Wende über 20 Jahre lang als Krankenpfleger in der Psychiatrie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Klinik für Psychiatrie und Neurologie, tätig war. Das in der Zeit entwickelte Loyalitäten bei seiner Entscheidung, die Petition abschlägig zu behandeln, eine Rolle gespielt haben könnten, lässt sich zumindest nicht ausschließen. Aus der Perspektive eines Betroffenen stellt sich die Situation dar, dass die Biografien der Menschen, die dem System Psychiatrie Neubrandenburg und Ueckermünde als hilfsbedürftige Patienten anvertraut waren, schwerste Zusammen- bzw. Abbrüche erlitten. Das heißt, hinterher entweder in normalen gesellschaftlichen Bezügen nicht mehr fortgesetzt werden konnten oder gänzlich ausgelöscht wurden, beziehungsweise im Suizid endeten, während sich auf der Behandlungsseite die Karrieren ungebrochen kontinuierlich fortsetzten oder teilweise sogar steile Aufstiege erlebten. In ihrem Fortkommen waren die einen also völlig ungehindert, egal was über sie ruchbar wurde, während andere von der Bildfläche verschwanden. Nach ihren Werdegängen und Spuren zu fragen, ist das Anliegen der Stimmen der Übriggebliebenen. Im Sinne der Stimmen der Übriggebliebenen kann ich mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meinem Wissen um die Zustände im System Psychiatrie in Mecklenburg-Vorpommern sprechen und Ihnen mitteilen, dass die Aufarbeitung der Hölle von Ueckermünde bis heute unerledigt ist. Die zu DDR-Zeiten als Psychiaterin tätige Sonja Süß hat 1998 beispielsweise Ernst Klee krasse Schwarzmalerei vorgeworfen und betont, dass es sich bei den in der Reportage gezeigten Szenen um eine Altlast des bis dato bereits reformierten psychiatrischen Krankenhauses Ueckermünde handelte. Menschen mit psychischen Erkrankungen hätten zu jedem Zeitpunkt längst von eingeleiteten Reformen profitiert. Ähnlich verhöhnte der damalige Sozialminister Dr. Klaus Gollert die Opfer aus der Reportage und diejenigen, die nach dem Erscheinen der Hölle von Ueckermünde dort misshandelt worden waren. Für ihn waren es nicht die Grausamkeiten, an die er in seiner Rede auf der Festveranstaltung 25 Jahre Mecklenburger Landtag am 17. November 2015 erinnerte, sondern, und ich zitiere Dr. Klaus Gollert, das Negativste, was ich in meiner Regierungs- und Abgeordnetenzeit erlebt habe, war der ZDF-Beitrag über die Hölle in Ueckermünde. Vielleicht wissen das noch einige. Das war deprimierend, dass dort, wo wir schon viel gemacht hatten, irgendein Fernsehteam in der Anstalt war und dort gedreht hat und Dinge zeigte, die wirklich schlimm waren. Aber es war eben, wie gesagt, eine Zeit, in der wir im Aufholen waren und nicht alles auf einmal erreichen konnte. Gollert neigte in Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Hölle von Ueckermünde zu einer fatalen Oberflächlichkeit, die er bereits 1963 in seiner an der Universität Greifswald veröffentlichten Doktorarbeit in einer Untersuchung zum Thema der Untersuchung der Hornhaut des Kormoran unter Beweis gestellt hat. In der Reportage Die Hölle von Ueckermünde weist eine interviewte Krankenschwester auf einen Kurzbesuch des Ministers mit folgenden Worten hin. Der Minister war schon in unserer Einrichtung und wir verbergen vor niemandem etwas. Eine von diesen Pflegestationen haben wir ihm gezeigt. Der Rundgang vom Herrn Minister war zeitlich begrenzt, weil der Herr Minister ja nie so viel Zeit hat, sich alles so anzusehen. Ob es sich bei dem Besucher tatsächlich um Minister Gollert handelte oder nicht, wurde nicht erwähnt. Jedoch lag die politische Verantwortlichkeit für die Zustände in der Hölle von Ueckermünde in seinen Händen als Minister für Arbeit, Gesundheits- und Sozialordnung, die er ja dann 2015 öffentlich bagatellisierte. Diese Bagatellisierung des Missbrauchs und der Verbrechen am Menschen in Ueckermünde hat auch viele Jahre nach dem Erscheinen der Reportage zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, bei einigen gar zum Tode geführt. Dr. Klaus Gollert hat das Bundesverdienstkreuz erste Klasse verliehen bekommen. Ich zitiere dazu ein Online-Magazin. Dr. Klaus Gollert gehört zu den besonders herausragenden Persönlichkeiten unseres Bundeslandes. Auch nach seiner Zeit als Sozialminister in der ersten Landesregierung von 1990 bis 1994 hat er sich intensiv für die Belange der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Ich kann meine eigenen Erfahrungen, meine Beobachtungen aus dem Jahr 1997, das heißt 7 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und 4 Jahre nach dem Erscheinen der Reportage von Ernst Klee entgegensetzen. Die Menschen, die ich kennenlernte oder kürzlich zu ihren Erfahrungen in den berüchtigten Psychiatrien interviewt habe, die zu DDR-Zeiten nach der Wende oder wie ich 1997 oder später dort eingesperrt waren, berichteten und berichten noch heute von grausamen Begebenheiten, die sie nicht mehr loslassen. Ein Teil dieser Menschen lebt nicht mehr, wie meine Freundin Simone oder wie Antje Dreist, die mehrfach behindert überlebt hat und bis heute vergeblich um Aufklärung des an ihr begangenen Unrechts kämpft. Von beiden berichte ich namensgleich in meiner Tagebucherzählung Die Stimmen der Übriggebliebenen. Als Überlebender der in meinem Buch beschriebenen Misshandlungen, der mit mehrfach behinderten Menschen mit geistigen Entwicklungsstörungen in einer Abteilung untergebracht war, kann ich das an mir begangene Unrecht bezeugen, das durch medizinisches Personal 1997 vollzogen wurde, durch dessen Hände größtenteils schon meine Wegbegleiter gegangen waren. Ich bin der Zeuge meiner eigenen Geschichte und kann erklären, dass medizinisches Personal nach meiner Bewertung ganz bewusst falsche Diagnosen gestellt hat, mir rechtlichen Beistand, Kontakt zu meinen Eltern als Minderjähriger verwehrt hat, gegenüber mir fremden Personen die Schweigepflicht gebrochen hat, offenkundig mit dem Willen, mir dauerhaft zu schaden und mich als Homosexuellen zu entsorgen. Nach 8 Wochen Aufenthalt und des Wohls der Behandlung, in Anführungsstrichen, in den Psychiatrien Neubrandenburg und Ueckermünde, habe ich die Einrichtung Ueckermünde mehrfach behindert verlassen, um in der Nachsorge feststellen zu müssen, dass mich dort dasselbe Personal zu betreuen gedachte, das zuvor bereits zu DDR-Zeiten in der Hölle von Ueckermünde gearbeitet und dort an der Zerstörung von Menschenleben mitgewirkt hatte. Meine Wegbegleiter und ich hatten keine Möglichkeiten, uns gegen dieses Unrechtssystem zu wehren. Über die Hölle von Ueckermünde berichteten die Medien, als sei sie ein Überbleibsel der DDR gewesen, als seien die in der Reportage gezeigten Menschen schicksalhafte Einzelfälle, über die heute nicht mehr gesprochen werden muss. Eine Aufarbeitung des Unrechts hat bis heute nicht stattgefunden, soll nicht stattfinden, würden sich doch Abgründe auftun, die sich unserer menschlichen Vorstellungskraft entziehen. Bevor ich Sie gleich in die Geschichte mitnehme, zitiere ich einen jungen Mann aus der Reportage, der deutlich von Misshandlung gezeichnet ist, in einem Satz. Die Schwestern bemühen sich, all die Probleme zu lösen. Aber wir wissen ja alle, woher wir kommen. Brauchen wir uns ja keine Illusion zu machen. Menschen hatten hinter verschlossenen Türen in Ueckermünde keinen Wert. Und jetzt werde ich anfangen, aus meiner Tagebucherzählung vorzulesen. Ich führe Sie jetzt direkt in die Einrichtung, in der ich, nachdem ich eine Seelsorgerin dorthin begleitet hatte, direkt in die Psychiatrie Ueckermünde, und dort werden Sie auch gleich die Arbeitsweise des Herrn Dr. Gold kennenlernen. Von hinten ergriff Dr. Gold meinen Arm und drehte ihn bis zum Anschlag hoch. Es tat höllisch weh. Meine Gelenkknochen knackten. Meine Kräfte hatte ich in den letzten Wochen verloren. Ich war zu schwach, um mich zu wehren. Es war zu spät. Sie öffneten die Tür zum Wachzimmer und warfen mich aufs Bett. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir passieren würde. Von allen Seiten fixierten sie mich. Der blutige Vorfall auf der Toilette war in diesem Moment vergessen. Jetzt standen sie um mich herum, hielten und befestigten mich gleichzeitig mit den Gurten an Handgelenken und Füßen. Das Anlegen des Bauchgurtes war kaum noch zu spüren. Die Schwester hatte zwischenzeitlich ein Medikament aufgezogen und es mir routiniert ins Bein gespritzt. Kurzzeitig schlief ich ein. Als ich nach dem Aufwachen der Brustkorb nicht mehr heben ließ, dachte ich an Gott. Es war offensichtlich klar. Für meine Sünden wurde ich nun bestraft. Aber zu sechst einen 17-jährigen Patienten derart in die Mangel zu nehmen, ihn aufs Bett zu werfen und die Gurte anzuziehen, mit dieser Übermacht hätte ich nie gerechnet. Was passierte hier bloß? Ich wollte doch nur ein besserer Mensch sein, anderen mein Inneres zeigen, so wie ich es immer vor Mila tat. Nun saß zur Überwachung der Vitalzeichen eine Schwester neben dem Bett. In der rechten Hand hielt sie eine pinke Schnabeltasse, um mir Flüssigkeit einzuflößen. Mein linkes Bein war fest nach außen gedreht und viel zu eng mit dem Bett verbunden. Mein Knie tut weh. Können Sie den Gurt lockern? Das darf ich nicht, Herr Tischer. Erneut krampfte sich mein Darm zusammen. Ich machte mir in die Hose, spürte, wie die Flüssigkeit aus meinem Hintern durch die Unterwäsche ins Bett lief. Teilnahmslos nahm ich es hin. Ich schwieg und dämmerte ein. Als ich wieder zu mir kam, brauchte ich einige Minuten, um zu realisieren, wo ich mich befand. Sie unterhielten sich hinter den Glasfenstern des Überwachungszimmers und musterten mich. Nun war es nicht mehr mein schlechtes Gewissen, das mir zu schaffen machte, sondern Fassungslosigkeit, die mich ohnmächtig werden ließ. Und nun lag ich hier, schuldlos, an ein Bett gefesselt. An meine Zukunftspläne war im Krankenwagen nicht mehr zu denken. Noch in Gedanken wurde ich auch schon aus dem Raum geschoben. Ich spürte die Geschwindigkeit, als wir die B96 entlangfuhren. Die Akutstation Ueckermünde lag nicht weit von meiner Heimatstadt entfernt. Durch das Krankenwagenfenster sah ich Autos und Bäume vorbeiziehen. Benommen vernahm ich das schrille Martinshorn. Warum werde ich mit Blaulicht abtransportiert? Was würden nur die anderen sagen, wenn sie mich hier liegen sähen? Was habe ich denn getan? Der Versuch, mich mitzuteilen, wurde mit einem Einstich in die Vene unterbrochen. Im selben Augenblick spürte ich, wie sich das Medikament in meinem Körper ausbreitete. Arme und Beine wurden schwer, ein tiefes Entspannungsgefühl kam in mir auf. Ich fing an zu lallen, bevor ich erneut in den Dämmerzustand fiel. Erst das Ruckeln des Transporters und das Öffnen der Hintertüren ließen mich aufwachen. Weiß gekleidete Männer und Frauen blickten mich grinsend an. Aha, wieder so einer. Benebelt lag ich auf der Pritsche, nahm ihre Worte und das rote Backsteingebäude wahr, das von mächtigen Bäumen umgeben war. Hier möchte ich bleiben, sagte ich dem rothaarigen Mann, dessen Halbglatze und ironisches Grinsen besonders auffällig waren. Es roch nach Meeresluft. Wie schön wäre es jetzt, am Strand zu liegen, dem Wellengang zu lauschen und mit Mila zu sprechen. Ich sehnte mich nach Freiheit und Unabhängigkeit, aber ich war zu benebelt, um das Geschehene zu begreifen. Im Krankenwagen lösten sie die Trage. Es polterte gewaltig, der Boden war uneben. Die Kellertür des Gebäudes öffnete sich automatisch. Durch den engen, dunklen Gang schoben sie mich in ein geräumiges Zimmer. Ich war zu schwach, um zu reden, konnte kaum etwas sehen. Während die Sanitäter die Fixiergurte von der Trage lösten, hatten die Pfleger im Haus 12 schon neue Schnallen vorbereitet. Bräunlich und abgenutzt lagen sie ausgebreitet auf meinem zukünftigen Bett und warteten auf ihren Einsatz. Die Sanitäter übergaben das Protokoll und verließen das Wachzimmer. Zuerst verspürte ich Erleichterung, obwohl das linke Knie nach wie vor schmerzte. Es hatte einfach zu lange in der Fixierung gelegen. Meine Unterwäsche klebte fest an mir, was den rothaarigen Aufnahmepfleger Sven nicht daran hinderte, mich erneut festzuschnallen. Guten Tag, Frau Düscher, oder wie ist Ihr Name? Als wäre es das Normalste der Welt, einem 17-jährigen Jugendlichen Fixiergurte anzulegen, übte er mit freudigem Elan seine Arbeit aus. Ich bin Herr Düscher, antwortete ich. Später erfuhr ich, dass die Anrede in der Begrüßung auf meine Homosexualität anspielte, die ich in der Neubrandenburger Aufnahmestation verkündet hatte. Woher hätte der Pfleger sonst von meinem Schwulsein wissen können? Wenn Sie an Gott glaubten, würden Sie nicht so mit mir reden. Gott, 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 haben Sie auch noch etwas anderes auf Lager? Der kann Ihnen jetzt auch nicht mehr helfen. Sie sind krank. Beantworten Sie einfach nur meine Fragen. Hören Sie endlich auf, so ein dummes Zeug zu quatschen. Während er mich auf diese Art zum Schweigen brachte, befestigte er meine Fußgelenke. Es folgten der Bauchgurt und meine Handgelenke. Die Schultern sparte er aus. Nachdem dieses sogenannte Aufnahmegespräch abgeschlossen war, nahm er mir Blut ab. Dann legte er mir rechts neben dem Bett auf dem Nachttisch Zettel und Stift. Unterschreiben Sie hier unten, Frau Düscher. Auf dem dünnen und gelblichen Stück Papier las ich Entlassungspapiere. War es hier üblich, Entlassungspapiere unterschreiben zu lassen? Sofort erinnerte ich mich an die Arztbesuche in meiner Kindheit. Solche Dokumente wurden zu DDR-Zeiten verwendet. Hören Sie auf rumzuquatschen. Aber warum soll ich jetzt entlassen werden? Wo bin ich überhaupt? Ich war verunsichert, aber glaubte fest daran, nach Hause zu können. Der Pfleger beobachtete meinen Versuch, an das Stück Papier heranzukommen. Es gelang mir nicht. Wieder und wieder griff ich nach dem Dokument. Er amüsierte sich prächtig. Ich verstand überhaupt nichts mehr. Frau Düscher, unterschreiben Sie jetzt den Entlassungsschein. Meinen rechten Arm konnte ich trotz des Gurtes besser bewegen. Eine Unterschrift vermochte ich nicht, auf das Papier zu setzen. Kopfschüttelnd verließ er den Raum. Das Zimmer war spärlich eingerichtet. Nicht einmal ein Stuhl oder weitere Betten standen drin, obwohl ausreichend Platz gewesen wäre. An der Wand rechts in der Ecke hing ein Spiegel, dessen Rahmen mit einem schwarzen Blumenmuster besetzt war. Die Fixiergurte hinderten mich daran, aus dem verschlossenen Fenster zu blicken, hinter dem sich mächtige Kastanien auftürmten. Aus der liegenden Position heraus schaute ich direkt auf eine Faltenjalousie, hinter der ich Stimmen und Geräusche hörte. Ab und zu bewegte sie sich. Manchmal klapperte sie laut. Ich nahm Blicke wahr, die ich nicht deuten konnte, und schlief immer wieder ein. In einer kurzen Wachphase bemerkte ich meine Eltern weinend am Bett. Ich war viel zu schwach, sah alles verschwommen und brachte nur ein leises »Was macht ihr hier raus?« Dabei bemerkte ich die feuchtkühle Luft, vermischt mit dem Geruch von Desinfektionsmitteln. Es roch nach Krankenhaus. Ich hörte Stimmen. Sie müssen jetzt gehen. Ich spürte eine Hand auf meiner Stirn. Mila, bist du hier? Ich flüsterte und führte Selbstgespräche. Ich wusste nicht, was an diesem Ort auf mich zukommen würde. Es fiel mir zunehmend schwerer, das alles zu begreifen. Die Sommerferien fingen in einer Woche an. Das Abitur im nächsten Schuljahr. Ich musste unbedingt weg von hier. Wenn ich kein Abi habe, nimmt mich keine Universität. Ohne Führerschein versauere ich in meiner Stadt. Das wäre eine Katastrophe. Die Worte Abitur und Führerschein nisteten sich an diesem Tag wie eine fixe Idee in meinen Kopf ein. Eine junge Frau, mit einem blauen Kittel bekleidet, betrat gegen 18.30 Uhr das Zimmer und verbreitete Unruhe. Herr Düscher, es ist Schichtwechsel. Nehmen Sie Ihre Medikamente. Diesmal waren neben den gelben auch blaue Tabletten dabei. Können Sie das Bett etwas höher stellen? Ja, aber ich bin nicht gekommen, um mich mit Ihnen zu unterhalten. Das Bett wurde eingestellt und rutschte dabei näher an den Nachttisch. Mittlerweile war ich ganz wach. Ich bemerkte, wie sich auf merkwürdige Weise meine Gefühle abstellten. Aber ich dachte nicht weiter über meinen Zustand nach, sondern versuchte, mit meiner rechten Hand die Schublade des Nachttisches zu öffnen. Darin lag ein ordentlich zusammengefaltetes Taschentuch. An den Rändern mit weißer Spitze. 4 Rosen verbanden sich zu einem Kranz. Die Dornen an den Stielen waren deutlich zu erkennen. Das konnte nur das Taschentuch einer älteren Frau gewesen sein. Einer Frau, die vor mir in diesem Zimmer gelegen hatte. Ob sie auch angeschnallt gewesen war? Gern hätte ich das Taschentuch herausgenommen. Doch hielt mich die Fixierung davon ab. Mein Knie schmerzte. Ich schaute an mir herunter. Den Slip trug ich mittlerweile mehrere Tage. In Unterwäsche sah ich immer ziemlich sportlich aus. Aber jetzt war sie kot- und blutbeschmiert. Ich stank, stieß sauer auf und konnte den faden Geschmack in meinem Mund nicht einordnen. Am späten Abend wurden mir weitere Medikamente gereicht, deren Namen oder Inhaltsstoffe mir niemand erklärte. Einen Arzt bekam ich ebenfalls nicht zu Gesicht. Benommen von den zahlreichen Tabletten schlief ich ein. Mitten in der Nacht weckte mich ein jähes Hungergefühl. Ich drückte den Notfallknopf, den ich auf meinem Bett ertastete. Es war dunkel. Die Schwester betrat das Zimmer. Dass ich zwar getrunken, aber seit Stunden nichts gegessen hatte, wusste sie wahrscheinlich nicht. Ich habe Hunger. Können Sie mir etwas zu essen bringen? Sie müssen bis morgen früh warten, wie die anderen Patienten auch. Mit diesem Satz verließ sie das Zimmer. Wenig später läutete ich erneut. Herr Düscher, Sie sind hier nicht der Einzige. Also zum damaligen Zeitpunkt hatte die Schwester recht. Also ich war tatsächlich nicht der Einzige, der im Haus 12 eingesperrt war. Es waren viele andere Menschen mit mir dort eingesperrt. Aber ich bin der Einzige, der nach diesen erlebten Misshandlungen überlebt hat und heute im Sinne meiner Wegbegleiter um Aufklärung kämpfen kann. Ich möchte nochmal abschließend einen Nachruf vorlesen. Die im Text beschriebene Selbstmordszene Elisa ist beispielhaft Gegenstand unserer Unterhaltung gewesen, in denen wir uns über erfolgreiche Suiziden von Menschen aus unserem Umkreis austauschten und bangten, wer wohl der Nächste sein würde. Elisa habe ich nie vergessen. Nach zahlreichen Aufenthalten in verschiedenen Psychiatrien, unter anderem in Ueckermünde, hat Elisa auf tragische Weise die Welt verlassen. Nach Berichten von Renate sei ihr der leblose Körper Elisas, dessen Kopf mit einer Plastiktüte überzogen gewesen sei, im Jahr 2002 von einem Nachbarn gefunden worden. Ein Abschiedsbrief liege der Polizei vor, den Elisa an Renate gerichtet habe. Elisa, im Jahr 2002 bist du von uns gegangen, für andere warst du unsichtbar, doch für uns bleibst du unvergessen.
Ja, so wie ich erkennen kann, haben wir, glaube ich, auch nur noch so 2-3 Minuten, vermute ich mal. Ist es richtig? Also vielen Dank, dass Sie anwesend waren. Sie können das Buch handsigniert am Büchertisch um die Ecke erwerben gleich. Und ich gebe nochmal das Wort an Herrn Dr. Düscher, um sich ebenfalls nochmal zu verabschieden.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn unter den Anwesenden, wenn Sie mich bei meiner Aufklärungsarbeit unterstützen. Ich habe auch einen Flyer vorbereitet. Sie finden mich in den sozialen Netzwerken auf Facebook. Es wäre mir wichtig, dass auch Sie Ihren Unmut preisgeben und sich vielleicht selbst auch nochmal mit einem Brief an den Minister Glawe wenden und auch an den Petitionsausschuss, der ja meine Petition abschlägig behandelt hat, und mich dabei unterstützen, dass wir herausfinden, was aus den Menschen geworden ist, was aus meinen Wegbegleitern geworden ist und vor allem, was aus den Menschen, die in der Reportage von Enz Klee die Hölle von Ueckermünde gezeigt wurden, geworden ist, weil das ist bis heute unbekannt und das ist ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir auch diese Verbrechen aufklären. Ich danke Ihnen dann.
Ich danke Ihnen auch nochmal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.